Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist der 59. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der am 1. Oktober in Hannover startet und bis zum 3. Oktober läuft. Übrigens, die Ärztezeitung ist Medienpartner, wie in den vergangenen Jahren, und wird ausführlich berichten. Am Telefon begrüße ich heute die beiden Präsidenten des Kongresses. Zuerst vielleicht Privatdozent Dr. Kambis Afschar. Hallo, Herr Dr. Afschar.
Hallo, Herr Gerloff.
Und ich begrüße den Lehrstuhlinhaber in Hannover für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin, Professor Nils Schneider von der MHH. Hallo nach Hannover nochmal.
Ja, hallo, Herr Gerloff.
Professor Schneider, die erste Frage geht an Sie. Am 1. Oktober ist es soweit, der DGAM-Kongress eröffnet seine Pforten. Sie greifen weit, kann man wirklich sagen, mit Ihrem Kongressmotto: Gesellschaft und Gesundheitssystem im Wandel, Perspektiven der Allgemeinmedizin. So lautet es. Sagen wir mal, dass sich die Gesellschaft wandelt, das spüren wir fast an zu vielen Stellen. So schnell geht das scheinbar manchmal. Das Gesundheitssystem dagegen zieht etwas langsam nach, zumindest wenn man sich so mal die politischen Reformen anguckt. Auch wenn einiges in der Pipeline zu sein scheint, Stichwort Primärarztsystem. Aber in der Pipeline war in der Ampelkoalition ja auch so einiges, aber nur wenig ist daraus geworden. Wo sehen Sie in dieser Lage Perspektiven für die Allgemeinmedizin?
Ja, Gesellschaft und Gesundheitssystem im Wandel ist unser zentraler roter Faden, der sich durch den ganzen Kongress zieht. Und das passt ganz hervorragend zusammen, weil die Hausarztpraxis im Grunde ein Spiegel der Gesellschaft ist. Da erleben wir das, was in der Gesellschaft sich abspielt, zum Beispiel soziale Ungleichheiten, aber auch demografische Veränderungen. Denken wir da an die zunehmend hohe Anzahl älterer, chronisch kranker und pflegebedürftiger Menschen, die eben primär hausärztlich versorgt werden. Aber der demografische Wandel spielt sich auch direkt ab innerhalb der Hausärzteschaft selbst. Da haben wir relativ viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die eben durch jüngere Hausärztinnen und Hausärzte abgelöst werden. Nicht in dem Maß, wie wir es brauchen, aber dennoch ist da eben ein Wandel vorhanden. Und diese jüngeren Ärztinnen und Ärzte möchten anders arbeiten als die älteren Kollegen in vielen Fällen. Die möchten eher Teilzeit arbeiten. Die möchten eher in Teamstrukturen arbeiten. Die möchten flexibler arbeiten. Und das verändert natürlich die hausärztliche Praxis so in ihrem ganzen Setting, ihren Strukturen. Insofern haben wir quasi auf doppelte Art und Weise gesellschaftlichen Wandel auch in der hausärztlichen Praxis. Einerseits über die Patientinnen und Patienten und zum anderen durch die Strukturen in der Praxis selbst.
Ja, das viel in Bewegung, in der Tat. Der Seehofer Bauch, wie man ja so sagt, der geht in den Ruhestand demnächst und dann kommen die Jungen nach und die sind eben anders als die Alten. In einem Video, das in den Kongress einführen soll, sprechen Sie davon, dass Ihr Institut für Forschung, Lehre und Krankenversorgung aktiv sei und Brücken bauen wolle zwischen der Universitätsmedizin und der hausärztlichen Versorgung. Was soll über diese Brücken gehen oder wie sind diese Brücken geartet und was tun Sie dafür, um diese Brücken dann auch tragfähig zu machen? Kann so ein Kongress genau dazu dann auch beitragen?
Ja, der Kongress kann es fokussieren. Also was wir in Hannover machen, ist zum einen quasi die traditionelle Allgemeinmedizin im universitären Setting. Das heißt, das ist Forschung, vor allen Dingen Versorgungsforschung, also patientennahe, praxisnahe Forschung. Und das ist die Ausbildung der Medizinstudierenden. Das ist sozusagen die klassische Aufstellung der Allgemeinmedizin an den Uniklinika. Darüber hinaus aber machen wir in Hannover, wie an wenigen anderen Standorten in Deutschland auch Patientenversorgung von der Allgemeinmedizin her. Das heißt, wir haben Hausärzte und Hausärzte, die bei uns in der zentralen Notaufnahme und der Ambulanz mitarbeiten. Und das ist in der Tat relativ neu. Und dadurch holen wir quasi hausärztliche Praktika an die Uni, bringen sie mit den Unileuten in Kontakt, sodass sich da Forschung und Lehre gegenseitig befruchten. Und andererseits haben unsere Wissenschaftler eben den direkten Draht zu den Hausärztinnen und Hausärzten, sodass eben der Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Hausarztpraxis, aber auch das Generieren von Forschungsfragen aus der Hausarztpraxis in das Uni-Institut einfach richtig vital sind. Ja. Und für die Lehre zeichnet sich das auch aus, weil wir eben Hausärztinnen und Hausärzte nicht nur in unseren Lehrpraxen haben, sondern auch bei uns direkt an der Uni haben. Und das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, unser Konzept mit den Hausärzten in der Notaufnahme und der Ambulanz ersetzt natürlich nicht die hausärztliche Praxis. Ja. Aber die hausärztliche Praxis, die findet statt in den vielen Hausarztpraxen in Niedersachsen, in Deutschland, bei uns in Hannover. Aber wir holen eben so ein bisschen die Denkweise, die Arbeitsweise der hausärztlichen Praxis an die Uniklinik. Und das tut beiden Seiten gut.
Sind das Praxisärzte, die tatsächlich dann bei Ihnen in der Ambulanz arbeiten?
Ja, tatsächlich. Wir haben ein paar Hausärzte und Hausärzte, die tatsächlich in ihrer Praxis arbeiten, teilweise angestellt, teilweise mit einer eigenen Niederlassung, die dann zum Beispiel für einen Tag in der Woche zu uns an die MHH kommen und hier in der Notaufnahme mitarbeiten. Das ist selten, das kann auch nicht jeder Kollege in der Praxis sich natürlich quasi erlauben. Das kommt sehr auf die Praxisstruktur an. Mhm. Und wir haben da Kollegen, die machen das sehr gerne. Ja, und sind dann eben ein bisschen dichter dran, auch noch am Puls der Uni. Das ist halt eine große Motivation für die Kolleginnen und Kollegen.
Ja, eine coole Idee, finde ich. Herr Dr. Afschar, wo braucht die hausärztliche Medizin in der Praxis besondere Impulse von der Universitätsmedizin, wenn es nicht in der Ambulanz vor Ort passiert?
Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann diese beiden Strukturen nicht getrennt voneinander sehen. Die hängen ganz eng miteinander zusammen. Denn, wie Herr Schneider schon sagte, originäre Aufgabe der universitären Allgemeinmedizin ist die Forschung und Lehre. Und die hat ja wiederum direkten Einfluss auf die hausärztliche Versorgung. Zum einen, dass wir Wissen und Evidenz schaffen für eine gute Versorgung für Patientinnen und Patienten, also das Wissen in die Praxen bringen. Und das wiederum müssen Themen sein, die von hausärztlicher Relevanz sind. Das heißt, da ist eine enge Zusammenarbeit ganz entscheidend. Und gleichzeitig sind wir damit beauftragt, den Nachwuchs dahingehend zu fördern, dass es sich für unser Fachgebiet begeistern kann und wir einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten, dass die hausärztliche Versorgung gut aufgestellt ist und dass eben jüngere Kolleginnen und Kollegen nachkommen, sodass diese Dyade ganz eng miteinander zusammenarbeiten muss.
Sie sind am Institut für die Lehre zuständig, heißt es in dem Video, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja.
Sie wollten auch nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Haltung. Welche Haltung braucht denn ein Allgemeinmediziner oder eine Allgemeinmedizinerin heute in einer hausärztlichen Praxis? Das ist ein weites Feld, Entschuldigung, ja, aber trotzdem will ich es fragen. Ja.
Das ist gut, dass Sie das fragen. Ich weiß gar nicht, ob es heute andere Aspekte der Haltung sind als vielleicht vor einigen Jahren. Und Haltung ist etwas, was häufig erstmal bei einem selbst beginnt. Das heißt, wir haben uns in den letzten Jahren ganz intensiv nochmal damit beschäftigt, für welche Werte und Haltungen wir am Institut einstehen wollen und haben in einem größeren Prozess unsere Werte erarbeitet. Und das Leitbild haben Sie ja teilweise eben gerade schon zitiert, nämlich, dass wir Wissen schaffen wollen, Fertigkeiten vermitteln und Haltung prägen, um miteinander, und das ist genau das, was wir die Haltung brauchen, um miteinander und menschenorientiert die Gesundheitsversorgung weiterentwickeln zu können. Und ein wesentlicher Aspekt in der Versorgung ist die Patientenzentrierung und der ganzheitliche Blick. Ich glaube, das sind ganz essentielle Bestandteile des hausärztlichen Arbeitens und des Denkens. Und was es aber aus unserer Sicht eben noch braucht, ist es, zukünftige Ärztinnen und Ärzte zu begleiten auf ihrem Weg, um soziale Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was noch stärker aktuell in den Fokus zurück, auf verschiedenen Ebenen im Gesundheitswesen. Und wir haben uns deswegen auch entschieden, neben unseren Kernfächern in der Allgemeinmedizin uns genau diesem Thema der sozialen Verantwortung und der Haltung zu widmen, indem wir für Studierende weitergehende Lehrformate anbieten, die sich eben mit der eigenen ärztlichen Rolle beschäftigen, die sich damit auseinandersetzen, wie bleibe ich als Arzt, aber auch schon als Medizinstudent, Studentin gesund, um eben bestmögliche Versorgung für meine Patienten zu leisten. Wie schaffe ich es, in einem interprofessionellen Team zusammenzuarbeiten? Denn ganz selten sind wir als Ärztinnen und Ärzte alleine tätig. Wir haben immer Kontakt und arbeiten zusammen. Also das sind Aspekte, die Haltung erfordern. Und einen Aspekt möchte ich hier gerne noch nennen. Wenn Herr Schneider sagt und zu Recht sagt, dass die Hausarztpraxis der Spiegel unserer Gesellschaft ist, dann ist dieser Spiegel letztlich eben beinhaltet mit allen Aspekten, die in unserer Gesellschaft gerade umtreiben. Und das sind auch Situationen, in denen sich politische Verantwortung zeigen muss, gegenüber auch besonderen und vulnerablen Patientinnengruppen. Und dafür stehen wir auch für unsere Lehre am Institut in Hannover ein.
Ein Aspekt zur Haltung möchte ich gerne nochmal besonders betonen.
Herr Schneider?
Also, und zwar soll es um die Empathie gehen, ja? Also, ich meine, Grundpfeiler des Arzt-Patienten-Kontakts, also der ärztlichen Tätigkeit, ist einfach Empathie. Ja, nah am Menschen zu sein. Herr Afschar hat es zu Recht mit Ganzheitlichkeit bezeichnet. Ich finde diese Empathie unglaublich wichtig. Und die ist uns ein Stück weit in einigen Bereichen des Gesundheitssystems verloren gegangen. Das hat mit wenig Zeit zu tun, die wir alle haben in den Praxen, in den Krankenhäusern. Also dieses Zwischenmenschliche, ja, dieser Faktor, der ist uns ein bisschen verloren gegangen. Und uns geht es darum, diesen Empathieaspekt noch stärker zu betonen und quasi wieder zurückzuholen in die Versorgung. Weil früher hatten wir das ja. Und dieses bisschen verloren gegangene möchten wir wieder etwas zurückholen in die Patientenversorgung. Haben Sie denn einen Hausarzt, Herr Gerloff?
Ich habe tatsächlich einen Hausarzt, schon lange. Allerdings hat da auch dann die Praxisleitung mal irgendwann gewechselt und es sind jetzt ganz andere als am Anfang. Mhm. Aber die kennen mich eigentlich und ich bin im DMP, wie sich das gehört. Und ja, ich glaube, die kennen auch meine Familie inzwischen. Ja. Und also das ist schon eine einigermaßen funktionierende Beziehung, wenn man nicht gerade mal vergisst, die DMP-Dokumentation zur Kasse zu schicken oder solche Sachen. Aber insgesamt funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Das hat auch bei der Corona-Pandemie funktioniert. Das hat getragen, tatsächlich, ja.
Ja, sehen Sie, die Praxis kennt Sie, kennt Ihr Umfeld und auch nicht nur einmal, sondern über einen längeren Zeitraum. Ja, und genau das ist die Stärke der Hausarztmedizin. Und das gepaart mit einem guten Arzt-Patienten-Kontakt, also eben mit Empathie, das ist halt, was wir brauchen. Und ja, herzlichen Glückwunsch, wenn Sie da gut versorgt sind.
Ja, es gibt ja viel zu viele Patienten inzwischen, die keinen Hausarzt mehr so richtig haben, nicht? Ja. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, wie können die in den Genuss der Empathie dann tatsächlich kommen?
Ja, das muss ja gar nicht ausschließlich über den Arzt oder die Ärztin kommen. Ne? Das kann ja genauso gut über die medizinischen Fachangestellten kommen oder über andere Gesundheitsberufe. Mein Punkt ist einfach, wenn Sie krank sind, wenn es Ihnen nicht gut geht, dann brauchen Sie eine Person, die anders ist, professionell Diagnosen macht, sie therapiert, aber da muss eben auch zwischenmenschlich es matchen. Ja? Das ist oft der Hausarzt, aber das kann auch jemand anderes aus dem Team sein.
Wie vermitteln Sie denn diese Haltung im Studium, in der Lehre also, in der Weiterbildung oder auch beim Kongress jetzt? Das ist ja gar nicht so einfach, die soziale Verantwortung wahrzunehmen, wenn man gleichzeitig in der Praxis auch ja unter wirtschaftlichem Druck steht. Wer möchte von Ihnen beiden antworten? Herr Dr. Afschar vielleicht.
Ja, ich glaube, wir haben diesen thematischen Impuls schon durch das konkrete Motto gedeckt und haben dann gesehen, dass die Beiträge, die verschiedenen Abstracts, die eingereicht worden sind von den verschiedenen Instituten für Allgemeinmedizin in Deutschland, sich mit diesen Themen auch auseinandersetzen. Und es fiel uns dann zum Glück leicht, geeignete thematische Sessions zu generieren, die eben sich mit verschiedenen Aspekten der Haltung, des Umgangs mit Patientinnen und Patienten unterschiedlicher Gruppen beschäftigen, die Themen unserer Zeit wie Klimawandel, wie Umgang mit marginalisierten Gruppen, wie Digitalisierung sich auseinandersetzen, dort zu platzieren. Sodass wir glauben, dass je nach Wunsch und Interesse die Teilnehmenden sich genau in die Sessions setzen können, die sie interessieren und gleichzeitig wirklich auch aktuelle Themen dort abbilden. Mhm. Weiterhin haben wir ja einige hochkarätige Keynote-Speaker gewinnen können für den Kongress, die sich eben auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Ja, in einem der Keynotes geht es um das Thema Zusammenhalt von Ulrich Schnabel, den Zeitjournalisten. Also genau ein Aspekt, der auch Empathie sozusagen beinhaltet, nämlich wie wollen wir eigentlich zusammen leben und wie können wir uns gegenseitig stützen? Also Wir haben sozusagen versucht, den Rahmen genau für diese Themen zu setzen, um den Teilnehmenden da verschiedene Facetten zu präsentieren.
Also das Kongressmotto spiegelt sich an vielen Stellen im Programm, habe ich jetzt davon verstanden. Und zwar auch nicht nur, aber auch in den Keynotes. Das ist ja, da sind ja durchaus auch einige Hochkaräter dabei. Also wie viel Staat soll es im Gesundheitswesen geben, Herrn Dr. Knieps, oder auch eben die gelebte Allgemeinmedizin. Herr Professor Schneider, wollen Sie dazu noch mal vielleicht was sagen, wie das Motto da Einfluss genommen hat?
Ja, also wie Thomas Abscher schon gesagt hat, es geht eben wirklich los mit der zentralen Keynote am Eröffnungstag. Und damit setzen wir eben im Prinzip gleich den Maßstab Zusammenhalt. Und das kann eben der Wissenschaftsjournalist Ulrich Schnabel halt, denke ich, extrem gut rüberbringen. Damit setzen wir im Prinzip den Akzent für den ganzen Kongress. Naja, und wir enden tatsächlich gesundheitspolitisch, ja, mit Franz Knieps, der als ehemaliger Regierungsberater und dann Kassenvorstand extrem viel Erfahrung in der Gesundheitspolitik über Jahrzehnte hat. Als einer der besten Kenner der gesundheitssystemischen Entwicklung in Deutschland. Und das haben wir bewusst an den letzten Tag gesetzt, weil das ist ja der 3. Oktober, ja. Der Tag der deutschen Einheit. Und dem müssen wir so ein bisschen Rechnung tragen durch die Frage an Franz Knieps, wie viel Staatlichkeit, also wie viel staatliche auch Steuerung braucht das Gesundheitswesen oder wie viel verträgt das Gesundheitswesen? Also diese Balance zwischen dem Prinzip Marktorientierung und Staatlichkeit im Gesundheitswesen, das wird der Franz Knieps vortragen. Ja, und dann haben wir am zweiten Tag, am Donnerstag, Herr Gerloff, Sie haben es ja erwähnt, Familienmedizin, ja, also Ihre Familie ist auch beim Hausarzt in Behandlung. Und das kommt in der Keynote von Stefan Wilm und Vera Kalsikus zum Ausdruck, die über Familienmedizin sprechen. Also einen ganz wichtigen Aspekt innerhalb der hausärztlichen Versorgung, innerhalb der Allgemeinmedizin.
Werbung.
Kompakt, zielgerichtet und praxisnah. Mit unserem neuen Newsletter Allgemeinmedizin erhalten Sie jeden Montag die relevanten Berichte, Tipps und Neuigkeiten aus dem Spektrum der Inneren und Allgemeinmedizin. Damit bleiben Sie auf dem Laufenden, was wichtig ist für Ihre Arbeit in der Praxis. Unsere Newsletter sind kostenlos für medizinische Fachkreise. Melden Sie sich direkt an ärztezeitung.de/newsletter.
Da sind ja die praktischen Aspekte auch unheimlich wichtig, wie sowas dann eben in einem wirtschaftlich ja auch herausfordernden Umfeld teilweise dann auch umgesetzt werden kann. Werden diese Aspekte dann auch angesprochen? Weil es ist vielleicht nochmal so ein bisschen zur Ergänzung, es ist ja ganz einfach eigentlich, scheinbar ganz einfach, Zusammenhalt, gesellschaftlich zusammen sein, Empathie, aber eben im Alltag, das muss das ja auch in Strukturen gegossen werden, damit es auch funktioniert. Das ist ja nicht von allein. Sind die Aspekte auch berücksichtigt im Kongress?
Ja, zum Beispiel über das Thema Primärversorgung, ne? Oder primärärztliches System, was ja auch gesundheitspolitisch zunehmend zu Recht gefordert wird. Und das hat ganz viele Aspekte. Ein Aspekt ist eben eine gute Patientensteuerung. Ja, also viele Patienten gehen wirklich verloren oder fühlen sich verloren in unserem sehr, sehr komplizierten Gesundheitssystem. Und da ist eben eine wichtige Aufgabe der hausärztlichen Praxen, Patienten gut zu steuern. Also welche Patienten können wirklich komplett hausärztlich versorgt werden? Das sind ziemlich viele. Der Hausarzt selber das Problem auch so lösen kann, dass es medizinisch völlig angemessen ist. Aber das ist doch die Frage, welche Patienten brauchen einen Facharzt? Ja, wer muss gezielt überwiesen werden? Und wenn wir derzeit auch viel, viel Wildwuchs und durch ein konsequentes Primärarztsystem kann dieser Wildwuchs vielleicht nicht beendet werden, aber eingefangen werden und dann geht es allen besser. Dann geht es den Patientinnen und Patienten besser. Es gibt gute Studien, dass die Qualität der Versorgung sich bessert im Rahmen des Primärarztsystems. Es geht den Hausärzten besser, weil sie strukturierter im Prinzip arbeiten können und Patienten gezielter überweisen können. Ja, und es geht auch natürlich den Fachärzten besser, weil die dann die Patienten bekommen, die wirklich bei ihnen versorgt werden müssen. Also Primärsystem ist, glaube ich, das System der Zukunft, das spricht alles dafür. Und das bilden wir natürlich auch auf dem Kongress in verschiedenen Sessions ab.
Möge es in der Politik gehört werden. Aber es geht ja nicht nur um Politik bei diesem Kongress, sondern der DGAM-Kongress ist ja immer auch ein medizinischer Kongress. Dr. Afshar, was steht denn medizinisch im Vordergrund der Vorlesungen und Workshops? Und es sind ja verschiedene Formen der Veranstaltung. Was steht da medizinisch dieses Jahr im Vordergrund?
Ja, wirklich ein bunter Blumenstrauß an Themen, die Allgemeinmedizin, glaube ich, sehr gut widerspiegeln. Also wir haben ganz klassische Themen zur Versorgung und Diagnostik chronischer Erkrankungen wie Diabetes, wie KHK, wie Herzinsuffizienz. Wir haben immer noch relativ viele Beiträge erstaunlicherweise auch zum Thema Long- und Post-Covid und zu Covid-Erkrankungen. Also auch dieses Thema ist eben noch nicht vom Tisch und viele Standorte beschäftigen sich immer noch mit dem Thema, um da einfach Evidenz zu schaffen, Klarheit zu bekommen, Zusammenhänge zu verstehen, sodass wir auch mehrere Sessions haben, die sich diesem Thema widmen. Wir haben einige Workshops und auch Sessions, die sich wirklich der Forschung widmen, also im Sinne von Methoden der Versorgungsforschung, Studien, Zusammenarbeit mit hausärztlichen Praxen zur Umsetzung von Studien mit Relevanz eben für die hausärztliche Versorgung. Dann haben wir relativ viele Beiträge, die sich eben mit der Aus- und Weiterbildung beschäftigen, das heißt mit der studentischen Lehre. Da werden ganz innovative Projekte vorgestellt, auch Lehrformate, um Studierende eben in ländliche Gebiete zu bekommen und sie an die Allgemeinmedizin heranzuführen und eben im Kontinuum dann in die ärztliche Weiterbildung ebenfalls Einblicke zu geben. Was treibt die jungen Kolleginnen und Kollegen um? Wie kann Weiterbildung gut gestaltet werden? Also Sie sehen, es ist alles dabei. Wir haben einige Sessions zum Thema Digitalisierung und E-Health zu den Primärarztzentren und auch, und das finde ich ganz spannend, auch zu weiteren Berufsgruppen und zur interprofessionellen Zusammenarbeit, ja, also zu Physician Assistants beispielsweise, zu Aufbaustudiengängen für medizinische Fachangestellte. Auch das sind ja Themen, die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen haben.
Im Prinzip bilden wir inhaltlich so die ganze Breite der Allgemeinmedizin ab. Ja, von Impfungen bis hin zur Begleitung Schwerstkranker und Sterbender, also die Palliativmedizin. Das ist ja ein Schwerpunkt in unserem Institut. Und das ist auch ein Bereich, der beim Kongress wirklich stark betrachtet werden wird. Wie können wir Hausärzte und Hausärzte, aber auch andere Berufsgruppen Menschen am Lebensende bestmöglich betreuen?
Gibt es irgendwelche bahnbrechenden Erkenntnisse, die zu erwarten sind beim Kongress? Oder ist es eher so ein Fortbildungskongress? Es ist ja beides wichtig in der Forschung und Lehre, wenn man so will.
Naja, ist ja auch ein bisschen eine Wundertüte für uns alle. Wir haben ungefähr 300 Einreichungen von teilweise hochkarätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ja. Da kennen wir als Organisatoren natürlich die Kurzzusammenfassung, die Abstracts. Danach haben wir dann ausgewählt, aber die eigentlichen, ja, vielleicht bahnbrechenden Erkenntnisse, die werden uns auf dem Kongress präsentiert und da sind wir natürlich auch ganz gespannt.
Okay.
Aber da muss ich dich einmal korrigieren, lieber Nils, es sind über 400
Beiträge. Über 400?
Dollar. Ja, wir haben es gegangen, um ganz genau zu sein, sind es 459 und da sind wir auch ganz besonders stolz drauf, denn das ist ein neuer Rekord bei diesem Kongress, den wir aufstellen konnten.
Okay, also da müssen wir als Journalisten ganz schön auswählen, denn wir können ja nicht überall sein. Sie haben es eben schon erwähnt, Herr Dr. Afshar, es sind ja auch einige Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung zu finden. Zum Beispiel die Rolle der Digi-Managerin in der digitalen Transformation. Aber es werden auch Studien vorgestellt zu Einsatzmöglichkeiten digitaler Technik. Aber es gibt auch eine Sitzung, Digital is Hell, isn't it? Also die Hölle der Digitalisierung. Wo stehen die Hausärztinnen und Hausärzte in Sachen Digitalisierung?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich, glaube ich, gar nicht so gut beantworten kann. Ich glaube, das muss tatsächlich ein niedergelassener Kollege oder eine niedergelassene Kollegin beantworten, die tagtäglich eben mit diesen Strukturen zu tun hat. Da würde ich mir nur sehr schwer sozusagen anmaßen, hierzu was aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen zu äußern. Mhm. Was ich, glaube ich, dazu sagen kann, ist letztlich, dass wir uns nicht der Digitalisierung verwehren können, dass sie ein auch schon jetzt und im Rahmen der Corona-Pandemie ja zusehends wichtiger Teil geworden ist. Ich glaube, wo es noch hakt bei uns ist, zu erkennen und auch dann zu entscheiden, wo wir sie so gut einsetzen können, dass sie uns im Alltag bestmöglich unterstützt und eben nicht noch eine weitere Hürde darstellt, die mit weiterer Bürokratisierung zusammenhängt, sondern eben genau die Vorteile mit sich bringt, die wir uns eigentlich wünschen, nämlich Zeitersparnis, Effizienz, mehr Zeit für Empathie für unsere Patientinnen und Patienten, weil dann diese Zeit wieder da ist und eben eine bessere Vernetzung mit anderen Kolleginnen und Kollegen, um da ja eben nicht immer neu und nur auf den eigenen Teil zu gucken, miteinander arbeiten zu können. Und diesen Workshop, den Sie da angesprochen, Digital is Hell, Isn't It, ist genau ein Workshop zum Einsatz einer Forschungsakte bei Patienten mit postakutem Infektionssyndrom. Also Sie sehen sehr hochspezifisch eigentlich der Einsatz, wie Digitalisierung angewendet werden kann. Und das ist sicherlich ein Aspekt, der sehr spezifisch ist, der dann auch den Forschungsaspekt betrifft. Aber Digitalisierung für die hausärztlichen Kollegen geht ja weiter darüber hinaus. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen interessiert es wahrscheinlich eher, wie sie gescheit die elektronische Patientenakte mal verwenden könnten und wie da die Vorteile genutzt werden, ohne dass es im Alltag hakt.
Sie haben gefragt, Herr Gerloff, wo stehen die Hausarztpraxen? Also dann greife ich nochmal auf den Punkt. Ich denke, extrem heterogen. Also wir kennen Praxen, die super toll digitalisiert sind, wirklich beeindruckend. Naja, und wir kennen auch Praxen, die tun sich da schwer mit. Also es ist unglaublich breit und das kann ich auch verstehen. Also ich selber gehört auch zu einer Generation, die hier und da nicht mehr ganz mitkommt beim Thema Digitalisierung. Aber klar, wie Kam es gesagt hat, ist nicht nur nötig, lässt sich nicht aufhalten, sondern ist natürlich auch einfach der Weg der Zukunft im Rahmen der Vernetzung. Aber wird niemals, und das ist wieder das Thema Haltung, den zwischenmenschlichen Kontakt ersetzen können, ne? Sondern ist im Prinzip ein wichtiges Hilfsmittel, aber kann nicht den Arzt-Patienten-Kontakt ersetzen. Vielleicht telemedizinisch natürlich punktuell, aber nicht im eigentlichen Kern des ärztlichen Berufsbildes.
Inwieweit kann denn ein Kongress wie der DGAM, bei dem ja letztlich auch nur ein kleiner Teil der Hausärzte und der Medizinstudenten gleichzeitig vor Ort sein werden, hier tatsächlich einen Beitrag leisten, dass es vorangeht? Wer möchte antworten?
Ja, ich kann ja mal anfangen, Kam, dann ergänzt du gerne. Also Sie haben völlig recht, bezogen auf die Hausärzte und Hausärzte in Deutschland haben wir natürlich eher, also zahlenmäßig wenige, die zu dem wissenschaftlichen Kongress kommen. Allerdings gibt es ja dann auch die Forschende Allgemeinmedizin an den Instituten in den Unis. Und die sind ehrlich gesagt, ja, zu ganz großen Teilen beim Kongress vertreten. Ja, also quasi die wissenschaftliche Allgemeinmedizin, für die ist dieser Kongress ganz zentral. Und darüber kommen halt wir Forschenden gut zusammen, vernetzen uns, generieren neue Ideen und spielen das natürlich dann in die Praxis weiter. Ja, insofern gibt es verschiedene Formate. Es gibt diesen eher wissenschaftlichen Kongress, den wir machen. Es gibt aber auch reine Fortbildungsformate, nicht jetzt im großen wissenschaftlichen Kongress im Mittelpunkt stehend. Aber wir haben auch einige wenige Sessions, die sich eben ganz gezielt an die Hausarztpraxis wenden und wo die Forschungsergebnisse im engeren Sinn jetzt gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Also es befruchtet sich gegenseitig. Und wir haben verschiedene Zielgruppen. Wir haben die Hausärztinnen und Hausärzte, wir haben die medizinischen Fachangestellten, wir haben Weiterbildungsärzte, Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung, Medizinstudierende und wir haben eben die Forschende Allgemeinmedizin beim Kongress.
Wollen Sie noch ergänzen, Herr Dr. Afschar?
Das ist sozusagen die Zielgruppe, die erreicht wird und ich glaube, am eigenen Standort ist es auch nochmal die Möglichkeit, den Kongress, ja, und die Fachgesellschaft präsenter zu machen. Wir haben jetzt seit knapp einem Jahr mit den Vorbereitungen zu tun, in unterschiedlicher Intensität. Und dies beinhaltet natürlich auch, dass wir hier an der MHH auf dem Campus mit den verschiedenen veranstaltungsunterstützenden Einheiten zusammenarbeiten, koordinieren und allein auch Werbung machen, damit Kolleginnen und Kollegen aus der MHH teilnehmen mögen. Und es ist schon besonders, wenn dieser Kongress am eigenen Standort stattfindet und man hier als Gastgeber sich und eben auch seine eigene Fakultät präsentieren darf.
Damit haben Sie fast schon meiner letzten Frage ein wenig vorgegriffen. Und zwar, was macht so ein Kongress eigentlich mit einer Fakultät an einer Universität? Sie stellen das Team für den DGAM-Kongress 2025 auf einem Foto vor. Und dabei ist mir aufgefallen, ganz schön groß. 31 Menschen sind involviert oder sind zumindest auf dem Foto dokumentiert. Schweißt das eher zusammen? Gibt es einen Schub nach vorne oder ist das eher einfach eine wahnsinnige Belastung und alle sind froh, wenn es vorbei ist? Professor Schneider vielleicht?
Ja, also das Foto auf der Homepage ist unser Teamfoto des Instituts. Gar nicht ganz komplett, wir sind noch ein bisschen größer. Und aus diesem ganzen Team heraus gibt es dann so ein Kernteam von einer, sag mal, guten Handvoll Menschen bei uns, die das Ganze so federführend vorantreiben. Aber nicht nur unser Institut ist da natürlich jetzt der Player, sondern auch die Fachgesellschaft, die uns mit ihrer Geschäftsstelle, also die DEGAM, die uns mit ihrer Geschäftsstelle ganz großartig unterstützt und die Kongressagentur und an der Hochschule das Veranstaltungsmanagement und auch unsere Hochschulleitung, die uns da sehr, sehr unterstützt. Also unser Institut ist, wenn man so will, der Nukleus der ganzen Kongressorganisation. Drumherum helfen uns ganz viele Menschen. Ja, und es schweißt zusammen. Es ist wahnsinnig anstrengend gewesen, letzten Monate wirklich viel, viel, viel zu tun. Aber Kambis und ich sind einmalig wahrscheinlich in unserer beruflichen Karriere Kongresspräsidenten. Und das macht auch stolz. Also es schweißt zusammen, es ist viel Arbeit und es macht stolz.
Gut, Professor Schneider, Dr. Afschar, vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns kurz vor dem Start des DEGAM-Kongresses in diesen Kongress gewährt haben. Also ich für mich persönlich kann sagen, das hat Lust gemacht, mich in den Zug nach Hannover zu setzen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin ähnlich. Die Ärztezeitung wird dann mit einem großen Team auch vor Ort sein. Also ich bin nicht alleine, der von Frankfurt nach Norden fährt. Und die 3 Tage werden wir in Bild, Ton und Text so bunt wie es geht wiedergeben. Wir sehen uns dann beim Kongress. Alles Gute für Sie, wünsche ich.
Bis bald in Hannover.
Ja, wir freuen uns. Vielen Dank, Herr Gerloff.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.